Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs mit meiner Familie und wir hatten eine extrem aktive Zeit. Also ich möchte diese Zeit nicht wirklich Urlaub nennen, ja? So von den Tagen an sich war es schon Urlaub, so offiziell so, waren ja auch meine Kontingente, aber es war eine sehr, sehr, sehr aktive Zeit. Im Guten wie im Schlechten. Wir waren für neun Tage auf der Schwäbischen Alb, meine Familie und ich. Und wir waren auf der sogenannten Nordalb. Ja. Sorry. Ja, danke. Das ist gut. Danke, Beate. Wir waren auf der sogenannten Nordalb. Das ist ein großer Campingplatz, so auf ein paar hundert Meter Höhe. Und da war ein gewaltiges christliches Zeltdorf. Es waren 1350 Teilnehmer, die so in einzelnen Zeltdörfern so geordnet waren. Und da muss ich das vorstellen, so wie Annafest von den Zelten, bloß eben, dass in den Zelten dann Gottesdienst ist und Seminare ist. Also so praktisch die heilige Variante, weil Anna heißt ja eigentlich Gnade, ne? Und praktisch so eine heilige Umsetzung von Gnade. Und das war eine echt gute Zeit. Da kamen dann so Christen aus allen möglichen Konfessionen hin und Kerstin hatte das schon seit Jahren und Jahren. Oh, ich würde da so gern hin, weil wir haben Freunde und mit der anderen Frau dort aus dieser Familie, kennen wir noch aus Studienzeiten, ist sie besonders befreundet. Und Jahr um Jahr sagte Kerstin, ach, ich würde da so gern hin. Und letztes Jahr war ich mit dem Gottstein Henrik, unter anderem waren wir dann eben da und dann war das so ein tolles Wetter. So eine Idylle auf dem Zeltplatz. Weißt du noch, wie wir Volleyball gespielt haben, unter anderem? Das war toll. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mir jetzt ein Herz und habe den Mut. Zelten ist kritisch. Es könnte die ganze Zeit regnen. Es könnte kalt werden. Es könnte schwierig werden. Aber nein, jetzt habe ich den Mut. Wir fahren dahin und ich mache meiner Frau ein Geschenk. Ja, eine Sache nehme ich mal vorweg. Die Leute, die da waren, haben gesagt, wir machen das jetzt seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren haben wir diese Zeltstadt. Aber wir hatten noch nie ein so schlechtes Wetter wie in diesem Jahr. Und es hat wirklich, wirklich eine Woche am Stück durchgeregnet. Und dann habe ich dazugelernt, Regen muss gar nicht das größte Problem sein. Richtig doof ist, wenn Sturm kommt und du eben nicht im Wohnwagen bist, sondern in einem Iglu-Zelt. Ja? Und ja, es hat also tatsächlich die ganze Zeit geregnet. Ich habe gewundert, wie gut ich das ausgehalten habe und dass das Zelt trocken geblieben ist. Wenn jemand sich ein Zelt kaufen will, bitte Familie Schrüfer ansprechen. Die haben das absolute Diplomzelt. Ne? Also wirklich, und es ist absolut kostengünstig. Ne? Also wenn sich jemand da erkundigen will, bitte, da hinten sitzt Christoph, der junge Mann mit der Kappe. Also das ist das Zelt. Regen wird dir niemals wieder ein Problem machen, wenn der Sturm nicht kommt. Und damit will ich jetzt mal starten. Weil das Doofe an der Geschichte war, wir hatten einen Platz, wo wir echt auch so um uns herum Platz hatten. Andere hatten eher, hast du so Plätze zugeteilt bekommen und die wussten, die meisten haben ja, wie wir gelernt haben, Wohnwagen und so Camper gehabt, vielleicht weil sie auch schlauer und erfahrener waren. Ne? Und wir hatten einfach mehrere Zelte, 4 Stück, deswegen hatten wir mehr Platz, auch um uns herum Platz. Ja, und dann kam der Sturm. Das wurde dann auch angesagt, also nach dem Motto, nicht nur so ist ein bisschen windig, sondern richtig mit Sturmwarnung. Ne? So, dass dann erst windig war und dazu kamen dann die Böen, die dann bis auf 70 km/h hochgingen. Und das kann so ein Iglu-Zelt schon ordentlich zusetzen. So, dann hast du also diesen Sturm. Und was macht das mit dir? Weil man war jetzt ja nicht eigentlich hingefahren, um sich mit Sturm zu beschäftigen. Aber es wurde ein wirklich großes Thema. Es wurde ein wirklich großes Thema, was einen beschäftigt hat. Es wurde ein wirklich großes Thema. Und es wurde auch ein Stück gefährlich. Ja? Das war dann auch nicht ganz ohne. Das endete dann damit, dass vorsorglich dann die Sarah und die Melissa, die Freundin von Daniel, ins Auto umzogen. Wir hatten dann ein Glück, ja, Freunde dabei, die hatten noch einen zweiten VW-Bus und die schliefen dann in dem VW-Bus. Gut. Und der Daniel schlief dann in unserem Bus und den Benjamin nahmen wir zu unserem Zelt, was wir meinten, relativ gut geparkt wäre, das Schrüferzelt, ne? Also das Schrüferzelt. Aber wir hatten eben nur ein Schrüferzelt. Und dann waren wir da drin. Aber trotzdem war ja der Gedanke, was passiert mit den anderen Zelten? Und die Böen kamen dann und haben natürlich auch unser Zelt, ne? Das Schrüferzelt ordentlich bewegt. Aber dann musst du dir so ein Iglu-Zelt vorstellen, was dann auch so 1,20 Meter oder wie hoch die eben sind, Und dann ist es dann plötzlich nur noch 40 Zentimeter hoch, ne? So, es hat dann auch das eine Zelt wirklich dann zerstört, sind die Dinge auch gebrochen. So, und es hat dann einfach auch Zeit gekostet und vor allen Dingen Schlaf. Kerstin und ich haben die Nacht wirklich gar nicht geschlafen. Am nächsten Morgen, kannst du dir vorstellen, wie du dich fühlst. Am nächsten Morgen stehst du da, hast nicht geschlafen, kommst aus dem Zelt raus. Sarah, habe ich meine Tochter gefragt, die im Auto schlief. Wie hast du denn geschlafen? Oh, ich habe die ganze Zeit durchgeschlafen. Oh, schön. Ja, also das kann man ganz unterschiedlich erleben. Und davon hatten wir dann auch zwei Nächte. Nach einigen Tagen kam noch so eine Sturmnacht. Und da habe ich auch gemerkt, dass meine Seele wirklich keinen Dampf mehr hatte. Oh Herr, du musst das jetzt ändern, sonst müssen wir abbrechen, sonst müssen wir fahren. Und das hat, also dann hat es praktisch auch Schäden gegeben, ja, Schäden. Und als die zweite Sturmnacht war, das war dann am vergangenen Sonntag, war vor dem Sonntag und danach noch plus Sauwetter, ne, absolutes Sauwetter, da hat dann doch der eine Moderator gesagt, als morgens der Gottesdienst losging, bei dem Hauptzelt, was eigentlich dann auch so weit stehen blieb, eine Veranstaltung musste wegen des Sturms so abgebrochen werden, der dann so sagte, Mensch, diesen Tag, hat am Tag danach, am Montag gesagt, den Tag haben wir verloren. Diesen Tag haben wir verloren. Wir haben zwar, Dinge sind gelaufen, aber du hast dich so sehr mit diesem Sturm beschäftigen müssen, dass du so viel verloren hast. Und nun haben wir das überlebt und Jesus ist natürlich auch König, ne, der Dinge auch doppelt geben kann, der Dinge zurückgeben kann und wir sind trotzdem reich beschenkt weggefahren. Aber ich wollte am Anfang mal dieses Bild des Sturmes hinsetzen, weil Stürme gibt es natürlich auch außerhalb von Zeltplätzen, dass es im Leben ganz schön stürmt. Das kann in deinem Leben ganz persönlich sein, durch eine Krankheit zum Beispiel, die das ganze Leben durcheinander würfelt, die so viel Aufmerksamkeit und Kräfte zieht und dass dir einfach da auch dann Kräfte fehlen. Ja? Die Nacht, kannst du dir vorstellen, die Nächte, wo wir nicht geschlafen haben, wie der Tag aussah und dann musst du es irgendwie wieder reinholen. Oder es kann dir im Land passieren, politisch. Corona war auch an vielen Stellen ein Sturm. Jetzt haben wir den ganzen Kram in der Ukraine. Plus die Flüchtlingsbewegung, die das auslöst und so weiter und so weiter. Wir erleben auch Stürme. Wir erleben auch Stürme. Und ein Sturm, der immer wieder aufkommt, ist ein Sturm, der in der Christenheit eine enorme Kraft entfaltet. Aber biblisch, von Jesus her, sollte es gar kein Sturm sein. Dieser Sturm tut aber genau das Gleiche wie dieser hier. Er bindet Kräfte. Er ist auch ein Stück gefährlich. Ne? Es ist auch so, dass viele Christen an diesem Sturm Schaden nehmen. Dass er sehr viel Zeit, auch ein bisschen Schlaf kostet und ganz viel raubt. Wie eine große Hand, die kommt und Dinge raubt. Zum Teil wird es nicht nur ein Sturm, zum Teil wird es ein Feuer. Zum Teil wird es ein Feuer. Und das ist, möchte ich sagen, wenn immer wieder diese Frage zu den Christenheit kommt, was wird kommen? Wann wird er kommen? Und dann gibt es die große Verwechslung, was die Urgemeinde nicht kannte. Als die Urgemeinde sich fragte, wann wird er kommen, hat sie damit immer Jesus gemeint. Wann wird Jesus Christus kommen? Wann kommt der Heiland wieder? Sie haben nicht gefragt, wann kommt der Antichrist? Und ich sehe Videos um Videos, ich höre Christen um Christen, die sagen, oh, Antichrist, und das sind die Zeichen. Und das, Ober Israel, der Feigenbaum, guck mal, wie sich das entwickelt und so weiter. Was grundsätzlich nicht falsch ist. Aber die Kernfrage ist nicht, wann kommt der Antichrist? Die Frage der Bibel ist, auf die sie uns vorbereitet. Wann kommt er? Wann kommt Jesus wieder? Und wie sieht es dann mit dir aus? Und ich nehme euch mal zuerst in einen Text rein, das haben mich die Thessalonicher haben das auch schon gefragt und waren extrem beunruhigt. Kurze Frage, wenn das in der Bibel steht bei den Thessalonichern, wie lange ist das her? Sagen wir mal so 1950 Jahre. Ich erzähle jetzt also gleich was von Menschen, die vor 1950 Jahren sich gesorgt haben, wann ist dieses Zeitalter zu Ende? Warum? Weil die Endzeit begonnen hat, als Jesus auferstanden ist und dieses Reich, praktisch diese Gnadenzeit, Halleluja, Gnadenzeit, nicht Angstzeit, Gnadenzeit eröffnet hat. Und die haben sich gesorgt. Jesus ist noch nicht wiedergekommen und ein paar von unseren Geschwistern sind verstorben. Was ist mit denen? Wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann sind die ja verloren, dann kommen die ja gar nicht mit. Hatten die sogenannte Naherwartung. Und dann schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4 folgendes. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Hast du Hoffnung? Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird dort Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ich sage es nochmal mit eigenen Worten. Die haben sich gefragt, Mensch, Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Wann kommt der Herr endlich wieder? Die sind schon gestorben, sind nicht dabei. Was ist jetzt? Und jetzt hör genau zu. Er sagt, wenn Jesus wiederkommt, werden die, die in Christus, das heißt im Glauben an Jesus Christus Gestorbenen, die also sich bekehrt haben, die mit Jesus den Bund geschlossen haben, den neuen Bund, die werden zuerst von ihm auferweckt aus den Gräbern und werden dann mit denen, die noch leben, entrückt werden zum Herrn. Das heißt für dich, wenn Jesus wiederkommt, bist du auf jeden Fall dabei. Wenn Jesus wiederkommt, bist du auf jeden Fall dabei. Denn du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst jetzt noch oder du bist gestorben, dann wirst du aber erst auferweckt und dann mit ihm mitgenommen. Du bist auf jeden Fall dabei, wenn Jesus wiederkommt. Und dieser Zeitpunkt ist wichtig. Und das ist die eigentliche Relevanz für unser Herz und für unser Leben. Wenn es um die Wiederkunft Christi geht, bin ich dann bereit? Und ich sage dir eins, das kann für dich, wir haben heute den 13. August 2023, und hör bitte wieder genau zu, das kann für dich der 14. August 2023 sein. Verstehst du warum? Kein Mensch von uns weiß, wie lange er lebt. Ich wünsche jedem von euch noch ein langes, gesundes, mit dem Herrn geteiltes, erfülltes Leben. Aber keiner von uns weiß das. Und wir erleben das immer wieder, dass jemand von jetzt auch gleich aus diesem Leben scheidet. Und wir haben es nicht geahnt. Und am Anfang dieses Jahres haben wir das sogar hier erlebt, direkt bei uns in der Gemeinde. Und ich kann kein Warum oder keine Antwort auf ein Warum formulieren, sondern es macht uns demütig. Ja, genau so ist es. Wir wissen nicht, wann wir gehen. In 40 Jahren, vielleicht auch morgen. Aber damit, ich möchte dich nur zum Wort führen, das kann uns zu einer gesunden Demut führen, weil wenn das der Fall ist, nehmen wir an, wie gesagt, lebe lange, Gott segne dich, Gott schütze dich. Aber dann ist der nächste Punkt für dich in der Heilsgeschichte die Auferweckung, dass Jesus dich mitnimmt. Verstehst du? Das ist die Relevanz. Und deswegen ist das auch wirklich wichtig, wann Jesus kommt. Die Bibel lehrt uns aber überhaupt nicht, zu schauen, ja, wann kommt denn der Antichrist? Das ist eine Notiz in der Weltgeschichte, die vorher passieren wird. Ein Stück unangenehm. Ich wünsche mir das auch nicht so richtig, dass ich ihn erlebe. Aber ich weiß, wer der Größere ist. Ich weiß, wer Gott ist. Und darum dreht sich diese Predigt, dass wir uns diesen Jesus nochmal auf einer anderen Seite anschauen, weil Jesus hat viele Namen, ja? Vielleicht nehmt ihr das mal in euren Hauskreis mit, mal zu schauen, was hat Jesus eigentlich für alle Namen? Warum ist das so und was sagt uns das? Denn das ist ja eine Herrlichkeit, ja? Da hat ja nicht jemand einfach nur gedacht, dasselbe immer mal wieder neu zu bezeichnen, sondern das sind herrliche Seiten. Der Weg, die Auferstehung und das Leben. Der Messias. Der Erste und der Letzte, Alpha und Omega und so weiter, Halleluja und so weiter. Und vielleicht ist das zentrale Bild Jesus dieser Hirte, dieser Freundliche, dieser Liebevolle. Und Amen, das ist er. Aber Jesus ist auch der Gewaltige. Und wer denkt, Jesus ist der liebe Retter und dann stehen wir vor Gott, dem Vater, als unserem Richter, der hat in der Bibel nicht genau gelesen. Denn in der Bibel steht geschrieben im Johannesevangelium, der Vater hat dem Sohn das Gericht übertragen. Jesus ist unser Retter, unser Opfer, durch ihn haben wir die Gerechtigkeit und er ist auch der Richter. Er wird auf dem weißen Thron sitzen, er ist der Richter. Es ist so wichtig, dass wir Jesus nicht nur mit Liebe und Vertrauen und Hilfe verbinden, sondern dass wir Jesus auch sehr wohl mit Macht, mit Autorität, mit Stärke verbinden. Wir brauchen den ganzen Jesus. Wir brauchen den ganzen Jesus. Und ich würde sagen, das ist genau, wenn dieses Thema Endzeit Druck macht, wenn wilde Theorien aufkommen, Verschwörungstheorien etwas, was der entscheidende Schwachpunkt ist, weil dann gibt es eine Theorie, dass irgendwelche Menschen XY sich irgendwelche bösen Dinge gedacht haben. Boah, der Bill Gates. Ho, ho, ho. Oh, die Bilderbergers. Ho, 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 ho. Aber wisst ihr was? Es war nie anders, dass es böse Menschen auf dieser Welt gab, die auch viel Macht hatten, aber dass er der Größere ist. Ich lese euch mal einen Text, also ein paar Verse aus Psalm 2 vor. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Leute wie Putin und Co. gab es die ganze Zeit, immer. Lasst uns zerreißen die Bande und uns von uns werfen ihre Stricke. Und in Vers 4 kommt dann, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr verspottet ihrer. Es gab immer die Bösen, eine Not, es wird im Himmel auf der neuen Erde anders sein, aber der Herr lacht ihrer. Oder, das war jetzt aus dem Psalmen, aus Offenbarung. Aus Offenbarung 1, Vers 5. Jesus ist der Name gegeben über allen Namen und er ist der König aller Könige. Hast du wahrscheinlich schon oft gehört oder auch schon oft gesungen, Jesus ist der König aller Könige. Aber die Konsequenz ist, wenn er Herr aller Herren ist, König aller Könige, ist er auch Herr über alle Bösen. Und so steht es in Offenbarung 5 auch geschrieben. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden, ihm, der uns liebt, uns erlöst hat von unseren Sünden und seinem Blut, ist der Fürst aller Könige auf Erden. Er steht über allen. Er ist der Mächtige, ist der Starke. Wenn uns Nachrichten Sorge machen, wenn uns irgendwelche Videos erschrecken, irgendwelche Verschwörungstheorien erschrecken, ja, es gibt Bestrebungen von bösen Menschen, aber Gott ist der Gewaltige. Gott ist der Retter. Jesus steht über allen. Und auch alle Not, die sie verursachen, ist nur zeitlich. Es gibt eine Warnung in den Sprüchen. Auch letzten Sonntag war es ein Wort aus den Sprüchen, bewahre dein Herz. Ein Stück weit könnte man diese Predigt wie eine Fortsetzung sehen. Bewahre dein Herz und lass Angst um die Zukunft oder dass jemand dir erzählt, wie die Zukunft zu bewerten ist, nicht aus der Hand des Herrn kommen. Lass die Bibel, lass den Herrn dir sagen, wie du von der Zukunft denken darfst, wie du glauben darfst. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist so eine große Gefahr bei diesen ganzen Zukunftsthemen. Kommt die Information, kommt die Statistik, das Statement, was ein XY gesagt hat, und dann kommt Sorge. Man könnte denken, oh, dann heißt das dies. Und das ist eine Sache, wie der Feind arbeitet. Er versucht, dich in deinen Verstand zu bringen. Dass du es mit dem Verstand beurteilst und nicht mit dem Herzen glaubst, was Gott gesagt hat. So war es schon im Garten Eden. Wie war das doch gleich mit Adam und Eva? Sollte Gott gesagt haben, die Schlange spricht mit Eva? Ja, aber überleg mal, hat Gott wirklich gesagt? Sollte Gott gesagt haben? Und dann fängt Eva an zu Und plötzlich sieht die Frucht anders aus, weil sie die Worte des Feindes in sich reingelassen hat. Sie hat sie auf die Ebene des Verstandes bringen lassen und dort besiegen wir den Feind nicht. Wir besiegen ihn mit Glauben. Jakobus 4, Vers 7. Wenn ihr ihm widersteht, flieht er von euch, im Glauben zu widerstehen. Das kann ein Kind mit 4 Jahren anwenden. Ja? Es gibt gescheite Leute, die Professoren sind, die sind 40, 60, was ich was und wissen, sind wirklich super gescheite Menschen. Aber dadurch besiegt man nicht den Feind. Durch das Wort Gottes, dem zu glauben und es auszusprechen und zu glauben, besiegen wir den Feind und er muss fliehen vor uns. Gestern kam nochmal, also es ist oft das Predigten auch echt in mir arbeiten, so, dass die jetzt nicht so einfach punktuell vom Himmel fallen oder sonst wie, kam ich auch auf ein Wort, was so wichtig ist für diese Zeit. Jesus, es gibt so verschiedene Jubelrufe Jesus. Und einmal sagt Jesus Folgendes. Jesus sagt aus Matthäus 11, zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast. Und die Tendenz unseres Zeitgeistes ist es, Weisen und Kluge zu suchen, ihnen zuzuhören und die sagen uns, wie die Dinge stehen. Aber das funktioniert nicht. Sondern der Herr hat schon vor langer, langer Zeit in seinem Wort die Dinge gesagt. Und weil er den Weitblick hat, konnte er sich vor 2000 und mehr Jahren auf Aussagen festlegen und hält sie weiter ein. Weil er hat das Vermögen dazu. Und das kann uns Sicherheit geben. Wenn wir das wählen, bloß viele, viele um uns herum, und wenn du den Fernseher einschaltest, ist es natürlich jetzt in der Regel kein Christen-TV, muss man jetzt auch nicht als Vorwurf machen. Man darf es nur nicht vergessen. Es ist nicht das Gleiche, ob jemand auf der Basis des Wortes Gottes Statements gibt, nach bestem Wissen und Gewissen, oder ob wenn jemand, der Gott gar nicht kennt, einfach Nachrichten in die Welt bringt, was er auch nach bestem Wissen und Gewissen auch tut. Aber dass wir Christen das unterscheiden, sind es die Nachrichten, sind es gewisse YouTube-Videos oder so weiter, oder ist es wirklich Gottes Wort, was mich bestimmt? Und dann möchte ich euch fragen, wenn es jetzt da hinten anfängt zu rauchen beim Klavier, ja? So, wenn wir also plötzlich so richtig so Flammen haben, ja? Was macht es mit dir, wenn du Flammen siehst? Es aktiviert dich, oder? Es aktiviert dich. Jeden, so sind wir auch geschaffen. Oder wenn du was Verbranntes riechst, da denkst, oh, Gefahr, Gefahr. Und das passiert ganz viel. Du kriegst immer wieder die Botschaft, es brennt. Und pass auf, sonst verbrennt es dich. Dann bist du dran. Das ist eine große Gefahr. Und immer wieder bringt es Christen durcheinander. Jesus hat mal gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Weil man sich ja mal fragt, ist es denn nicht richtig? Das macht so viel Sinn. Ich habe dieses Video gesehen und die Argumentation mit Bill Gates und wie sie alle heißen. Hey, das macht doch Sinn. Ey, wenn der so viele Millionen der UN gibt oder der World Health Organization, der WHO und so weiter, das ist doch klar, da hat er doch Macht und so. Weil Geld geben gleich Macht, Zusammenhang ist richtig. Was kommt am Ende aber wirklich raus? Und dann fängt dieses Feuer an zu brennen. Was haben die für Ziele? Was machen die für Sachen? Und es nimmt gefangen. Nochmal, und Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und schaut, wenn ein Christ sich eigentlich zurückzieht. Ich baue doch jetzt nichts mehr auf. Morgen geht die Welt unter. Oder bald geht die Welt. Da muss ich doch nicht mehr. Ja, ich bereite mich aufs Ende vor. Wo ist meine Arche, dass ich das Unglück überlebe? Jetzt noch irgendwie, nein. Gemeinde, die haben es alle nicht gecheckt, mit denen kann ich nichts anfangen. Wo sind die, die genauso denken wie ich? Rückzug, Indoktrination, auch herabschauen auf andere Christen. Kannst du mir da mal einen von abmachen? Oder zwei sogar? Oder vielleicht sogar mir kurz helfen? Ja, das ist so ein... Okay, so. Aber wisst ihr, die Botschaft der Bibel ist nicht, die Welt ist ja einfach und alles ist gut. Die Botschaft der Bibel ist, ich bin Gott, ich bin der Ich Bin. Ich habe alles in der Macht. Ich habe alles in der Hand, ich habe die Macht, sagt Jesus Christus. Und es spricht über die Zukunft. Und ich möchte euch einen Text lesen, wo der auferstandene Johannes begegnet, dem Jünger Johannes, und stellt euch vor eurem inneren Auge diesen Christus vor. Da heißt es in Offenbarung 1 ab Vers 12, und ich, schreibt Johannes, ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war ein Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Und seine Stimme wie große Wasserrauschen, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Können wir vielleicht hier auch nochmal diese ranwerfen, diesen Vers? Der auferstandene Christus begegnet dem Johannes. Und ich lese diese 2 Verse noch einmal vor. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist der Gewaltige. Und das, auch was ich vorher gelesen habe, er hat dieses Haupt und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, aus seinem Mund geht etwas wie ein Schwert. Er ist der Gewaltige. Er hat überwunden, er hat den Sieg überwunden und er hat keinen Gegner. Die Bibel lehrt uns nicht, dass es so ein Yin und Yang irgendwie ist. Gut und Böse kämpfen miteinander und das mal gewinnt mehr Gut, mal mehr Böse. Nein, Jesus hat gesiegt und der Teufel ist nicht sein Gegner. Er hat ihn besiegt. Er hat ihm jetzt nur Freiräume gegeben. Manch einer unter uns, inklusive mir, würde ihm sagen, Herr, hättest du den nicht mal gleich von der Bildfläche verschwinden lassen können? Ja? Aber die Bibel zeigt uns das. Am Ende wird das auch der Fall sein. Aber noch ist der Feind eben da. Aber als jemand, den Jesus noch zulässt, ist es nicht sein Gegner. Und wenn wir in seinem Sieg wandeln, können wir auch ihm widerstehen und stehen gegen den Feind und haben Sieg. Und haben vor allen Dingen Sieg gegen dieses Feuer. Weil ich habe euch das vorhin mit dem Sturm gezeigt. Dieses Feuer kann uns beschäftigen. Und Leute, die sich auf dieses Feuer einlassen, die das ganze Ding mit dem Verstand bewegen. Ah, das muss man jetzt verstehen. Ah, so, da kommt der Antichrist. Da kommt Kaufen, Verkaufen. Da kommt jetzt das mit dem Chip und so weiter. Das ist ein Ziehen in den Verstand, ein Schwachmachen. Und guck dir die Früchte an. Wie gesagt, das ist jetzt nicht nur eine Meinung. Guck dir die Früchte an. Bringt es diese Christen, dem Herrn zu dienen, Menschen zu lieben, Gemeinde zu bauen oder so? All diese Geschichten. Oder macht es Christen eher zu welchen, die sich zurückziehen, die auf andere Christen herabgucken, die es dann eher nicht verstanden haben und so weiter. Was kommt am Ende wirklich raus? Schauen wir uns das an. Und gerade jetzt in der Endzeit, die schon lange begonnen hat, Licht zu sein. Wie Jesus uns das gesagt hat, wirklich Licht zu sein und sich von diesem Feuer nicht beeindrucken zu lassen, zumal es auch noch viel, viel kleiner sein wird, als es viele, viele groß machen wollen, damit wir die sein können, die wir sein sollen. Licht und Salz, gerade in dieser Zeit. Und viele andere Menschen bekommen diesen Sturm sehr voll mit. Ob er jetzt Ukraine-Krieg, Corona hieß oder wie auch immer er dann auch demnächst heißen wird, wenn wir es in einer heiligen, freundlichen Weise besser wissen dürfen, wenn wir Besseres glauben dürfen und die Menschen sich wundern können, ey, warum hast du Ruhe? Warum hast du so einen Frieden in dir? Warum hast du ein weiches Herz? Entweder bist du ein totaler Spinner oder du hast irgendwie etwas, was dir einen guten Grund dafür gibt und dann will ich das auch haben. Dann will ich das auch haben. Und wir leben in Zeiten, die so viel Erschütterungen haben und das geht ja auch in die Bilder weiter, von Ehe. Wie sah das Bild von Ehe vor 20 Jahren aus? Wie sieht es heute aus? Wie sah Familie und Ne, das, da war ein Mann, eine Frau und die hatten, was ich, 2+ Kinder. Wie sieht es heute aus? Ne, Patchwork und solche Sachen sind ganz normal geworden. Hat uns das als Gesellschaft weitergebracht? Natürlich nicht. Ja, so viel hat sich verändert. Und die Menschen dieser Zeit leben in diesen Erschütterungen ohne den Unerschütterbaren, ohne das Wort Gottes. Das heißt, diese Zeiten sind so eine große Chance für uns, wenn wir uns nicht von den Zeiten prägen lassen und vom Zeitgeist prägen lassen, sondern wenn wir uns vom Ewigen prägen lassen und von seinem Geist prägen lassen, dass wir diese Lichter und diese heilig anderen sein können. Nicht die einfaches Besserwissen, sondern in einer liebevollen Art und Weise besseres Wissen. Dazu lädt uns Jesus ein. Und ich lade euch ein, vielleicht das mitzunehmen, weil die Johannes-Offenbarung gilt als schweres Buch in der Bibel. Ich finde auch, sie ist nicht ganz leicht. Aber gerade die ersten Kapitel sind gar nicht so schwer. Die ersten Kapitel, da gibt es diese Erscheinung des Auferstandenen, Jesus Christus. Und dann auch, was das Eigentliche ist, was uns für die Zukunftsfrage beschäftigen sollte. Weil dann kommen die Sendschreiben und die lege ich euch mal so ans Herz. Vielleicht so zum Weiterlesen. Dass er mit den Gemeinden spricht. Ephesus, Smyrna, Thyatira und wie sie alle heißen. Und er schaut immer auf das Herz der Gemeinde. Es geht dann um Treue, es geht um Geduld, es geht um dem Bösen zu widerstehen. Das ist das Eigentliche, was den Herrn interessiert. Es ist nicht die erste Frage, wie gehst du mit dem Sprachengebet um, die erste Frage, wie gehst du mit dem Thema um, wie siehst du das mit Israel, sondern die erste Frage des Herrn ist, wo ist dein Herz, liebe Gemeinde? Und auch zu uns, liebe Gemeinde Forchheim, wo ist dein Herz? Mir gefällt deine Treue. Halte fest an deiner Geduld. Widerstehe dem Bösen. Suche mich. Das sind die Dinge, die dem Herrn wichtig sind. Sage ich, weil es hier so geschrieben ist. Es ist gut, dem Herrn zuzuhören. Okay, die Zukunft, einiges wartet auf uns. Gut, den König zu hören. Was ist dir wirklich wichtig für Gemeinde? Lege euch das an Herzen. Vielleicht kommt es auch nächsten Sonntag in der Predigt. Mal schauen, wo der Christus selber darüber spricht, was er an Gemeinde sucht. Was wichtig ist und was dann auch weitere Frucht bringen wird. So lasst uns mit ihm unterwegs sein. Lasst uns nicht vom Feuer geprägt sein. Lasst uns von der Majestät Jesu geprägt sein. Und zum Schluss lese ich diese Verse nochmal vor, die seine Majestät, die Majestät des Auferstandenen beschreiben. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüsse des Todes und der Hölle. So haben wir heute auf Jesus, diesen Ewigen und Mächtigen, seine Majestät geschaut. Er ist allem gewachsen und er ist der, der die Zukunft prägen wird, die Zukunft in der Hand hat und der uns in seiner Kraft durch alles, durch jeden Sturm, durch jedes Wasser mitnehmen kann. Jesus Christus, der Sieger und Retter. Amen. Lass uns einen kleinen Moment der Stille haben. Hattest du eine Gebetsgemeinschaft gedacht? Lasst uns